Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Da sind wir wieder. Wolfgang Edler in Eidinghausen-Lehme am Fuße des Wiesengebirges. Ja, in Bad Oeynhausen. Wir können eigentlich die Aufnahme direkt nochmal starten. Nein, wir lassen das jetzt. Wir treffen uns so, wie wir sind.
Von Lachkrämpfen geschüttelt. Lars Kunkel von der Bundespolizei. Das ist so lustig, weil du diesen Text schon so oft gesagt hast, dass ich mich jedes Mal frage, warum das Wiesengebirge erwähnt wird und jetzt wird noch ein Wiesengebirge.
Tja. Verflixt, weil das Wiesengebirge hier den nördlichen Abschluss meines Gemeindebezirks bildet. Das ist eben so. Und das ist auch schön. Ich habe es schon mal gesagt, mein Vater hat früher gesagt, also das heißt deshalb Wiesengebirge, weil es so ein bisschen wie ein Gebirge aussieht. Das ist aber vergleichsweise klein für ein Gebirge. Es ist ja nur so ein Wall im Gelände.
Ja, man darf aber nicht vergessen, dass erstens dazwischen natürlich ein Schnitt ist, die Porta Westfalica, wo die Weser munter durchfließt. Und danach die norddeutsche Tiefebene beginnt. Und bemerkt, wir haben alle sehr gut aufgepasst in der Erdkunde und erfreuen uns der Geografie.
Ganz genau. Und das ist ja nun touristisch ein großer Höhepunkt, dieses Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Mhm. Wir waren ja jetzt vor einer Weile bei euch in Koblenz und haben uns das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck angeguckt. Mhm. Aber hier haben wir eben auch ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal. So auch dadurch sind wir verbunden.
Wir konnten Verbindung feststellen, genau. Und natürlich ist es jetzt nicht das Allerschönste, wenn man vor diesen Dingern steht. Die sind ja sehr martialisch und so. Wobei, ja, beim Deutschen Eck, also ich war da gestern auch wieder und dachte so, ja, das ist alles so dieser riesige Kaiser und alles Mögliche. Und ich will auch jetzt nicht irgendwie rückwärtsgewandt wirken, aber das Nette ist ja, dass die Flaggen da stehen und die Bundesländer erwähnt werden oder die Länder und schon dieser Gedanke der Einigkeit, das habe ich ja schon oft gesagt, ist ein schöner Gedanke, zusammenzuhalten und gemeinsam anzutreten, aber bitte nicht um den Kaiser zurück zu wollen, ja, das jetzt
Immerhin sind sie noch nicht abgeräumt, denn ein Denkmal, das ist im Moment ja auch so eine aktuelle Diskussion. Ein Denkmal ist ja auch ein Denkmal, das zum Denken anregen soll, wenn es unbequem ist. Also es geht ja nicht nur darum, das Denkmal anzuhimmeln, sondern es geht ja auch darum, von dem Denkmal ins Denken gebracht zu werden. Also ich finde diese Übersetzung, ja jetzt Denkmal, eigentlich ganz prima. Und wir haben ja im Moment tatsächlich so eine Strömung in unserer Gesellschaft, dass Denkmäler, die nicht mehr Zeitgeist entsprechend erscheinen, dann auch bitte abgeräumt werden sollen. Ich fände es besser, wenn man sie mit entsprechenden Hinweistafeln und Erklärungen versieht, damit man nicht vergisst, wofür die mal gestanden haben, um dann eben auch im Zweifelsfall gewarnt zu sein.
Genau, das ist ein interessanter Gedanke. Ich fürchte, wir kommen jetzt zwar in so eine Debatte, aber tatsächlich ist das so. Ich habe heute auf Instagram gelesen, dass hier als auch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, noch mal ein bisschen verändert wird. Der Jim Knopf, der wird jetzt ein bisschen anders dargestellt, nicht mehr mit so breiten Lippen und nicht mehr so schwarz im Gesicht und so. Und textlich wird es eben auch ein bisschen verändert, dass das N-Wort gar nicht mehr auftaucht. Also das Anliegen dahinter ist verständlich, klar, keine Frage. Es geht um Rassismus und solche Dinge. Auf der anderen Seite einfach Sachen sozusagen zu verändern, ja, um sie sozusagen zu glätten, damit man sich daran nicht mehr stößt, das ist natürlich auch echt ein Hammer. Also wenn ich mir vorstelle, die Bibel, die ja auch in die rechte Sprache, auch völlig in Ordnung, aber wenn man alles rausnehmen würde, man sagt, nee, das geht ja mal nicht. Also das ist aber jetzt anstößig. Ich glaube, da müsste man wahrscheinlich das Ganze sehr umschreiben und ich weiß nicht, ob man alles einfach umschreiben oder wegmachen soll, was einen nervt. Sondern bin ich deiner Meinung, lieber einen kritischen Apparat dazu oder ein paar Anmerkungen, damit man sich damit auseinandersetzen kann, auch mit der Geschichte, ja.
Denn dieses Glätten und Umändern und Wegnehmen ist ja auch wieder ein Überstülpen eines bestimmten Zeitgeistes. Man meint dann irgendwie, man wäre jetzt genau richtig und das wäre jetzt unbedingt, aber in 50 Jahren lachen die Leute vielleicht darüber und sagen, ach, das war diese Zeit, wo man alles irgendwie und dann machen sie es dann wieder ganz anders. Man muss immer bedenken, dass diese Gedanken, die man da hat, eben auch Zeitgeist sind und sich eventuell sich auch wandeln. Und in 50 Jahren sind diese ganzen Dinge, die man dann ausgemerzt hat, aber gar nicht mehr da.
Ja, genau, die sind nicht mehr da. Genau. worauf soll man sich dann beziehen? Ne? Und wieder zum Beispiel als denkender Mensch, ja, brauche ich jetzt auch keine Triggerwarnung. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwelche, weiß ich nicht, Scherze, Sketche angucke von vor 30 Jahren, Werbung, teilweise auch sehr extrem, also die Werbung, wie heftig die teilweise war, solche Dinge, dann würde ich doch heute sagen, naja, das geht so nicht, ja, das ist auch aus Gründen falsch heute. Aber das erkenne ich doch, dass ich bin doch nicht doof, ja. Die Leute werden so entmündigt, finde ich, indem man ihnen alles vorsetzt durch eine Triggerwarnung oder eben möglicherweise sogar Dinge einfach verändert, damit sie bloß nicht auf dumme Gedanken kommen. Und bei dem N-Wort, da schrieben dann Leute, ich kann meinen Kindern das nicht vorlesen, weil ich nicht weiß, wie ich das umschreiben soll. Da denke ich, wie bescheuert ist das, ja? Ich lese das N-Wort und das ist doch die Gelegenheit, ein Kind zu erklären, ja? Warum das vielleicht heute nicht mehr so wichtig ist, warum man Menschen nicht in Stereotype stecken soll. Aber dazu kann man das doch erklären. Also so viel Zutrauen darf man doch haben in die Leute, ja, dass sie nicht komplett bekloppt sind. Aber das Gefühl hat man manchmal, man wird für dumm verkauft.
Ja, und wer da Probleme mit hat, kann es ja umschreiben oder dann den Namen benutzen oder wie auch immer. Und ich meine, der Vorteil ist ja wirklich, dass sich ganz viel verändert hat schon. Das merkt man ja an Werbung oder an Liedern oder an bestimmten Texten oder an Sketchen. Da hat sich eben wirklich unheimlich viel verändert. Und das ist ja auch gut und wichtig und richtig.
Genau, absolut, genau.
Ja, wäre ja schlimm, wenn wir jetzt da immer noch die gleichen Stereotypen, Nummern wie in den 70ern da bieten würden und immer noch sagen, genau so ist das richtig. Da hat sich die Gesellschaft und unser Denken, Gottlob, auch ein ganzes Stück verändert. Aber jetzt künstlich immer weiter verändern und in wessen Sinne eigentlich? Ne? Das sind ja dann doch meistens irgendwie gewisse Gruppen, die auf bestimmte Dinge besonders empfindlich reagieren und das dann durchgesetzt haben wollen. Und letztlich bestimmen die dann ja auch wieder, was darf und was nicht. Und dann muss man sich auch fragen, wo fängt denn sozusagen das Ausgrenzen und das Triggern an und wo hört es auf? Ne? Wo
laufen die Grenzen? Sich das mal triggern zu lassen. Also ich finde, wenn man jetzt mal so alte Werbung oder alte Sachen sich anguckt, das ist ja nicht, dass man heute sagt, jo, das ist genau so richtig, so muss das immer wieder gesendet werden, sondern wir sagen ja, ach nee, also das ist eine andere Zeit, so geht das heute nicht mehr. Das ist doch gerade die Chance, die darin liegt. Na,
eben. Und auch in dem Predigtext für den kommenden Sonntag, geschickte Überleitung, geht es ja um ein Denkmal. Um etwas, was aufgerichtet wird und was die Leute angucken sollen und was eine bestimmte Funktion hat. Der Sonntag heißt Reminiszere.
Gedenke.
Genau. Und es ist ein Sonntag, an dem in besonderer Weise verfolgten und unterdrückten Christinnen und Christen überall auf der Welt gedacht wird, auch zu allen Zeiten. Das ist auch sowas, worüber man dann sprechen könnte. Und es ist ein Sonntag, an dem in diesem Jahr ganz besonders den Kriegsopfern gedacht wird, denn es ist ein Tag nach dem zweijährigen Beginn des Ukraine-Kriegs. Ja. Und da wird dann natürlich in besonderer Weise auch von vielen Gemeinden den Kriegsopfern in der Ukraine, in Russland, in Palästina, in Israel und so gedacht. Eine besondere Gelegenheit, so ein Denkmalsonntag anzusetzen. Ne? Unsere Landeskirche hat auch dazu aufgerufen, Friedensgebete an diesem Sonntag zu halten, um 17 Uhr die Glocken läuten zu lassen. Ja. In ihrer Weisheit, muss man sagen, hat sie das 3 Tage vorher kommuniziert. Uns hat es so im Bereich Mittwoch, Donnerstag erreicht. Und da haben wir dann auch gesagt, ja, schön, wir würden das gern machen. Aber wenn wir jetzt die Glocken läuten lassen, fragt sich die Hälfte des Dorfes, warum läuten die Glocken? Sind die bekloppt? Ist jemand gestorben? Wenn wir ein Friedensgebet machen, kommt keiner, weil es keiner weiß. Also eine Woche vorher wäre schon ganz gut.
Ich verstehe, ja. Ist nicht immer so praktisch. Okay, aber dieser, genau, Gedenksonntag hatten wir jetzt, genau. Und da gibt es ja auch einen Predigtext zu, der irgendwie auch so ein bisschen, finde ich, sperrig rüberkommt. Also so ein bisschen so, dass man auch so denkt, hätte man das nicht lieber umschreiben sollen?
Was? Umschreiben? Ja, womöglich noch kulturell verändern oder anpassen?
Ja, genau. Dann noch in so einem Bereich, genau, ja. Numeri, ne?
Nummeriertes viertes Buch Mose, genau.
Auch nicht gerade so der Klassiker der Lektüre, den liest man nicht so oft.
Obwohl das ja durchaus auch ein spannendes Buch ist. Also das Problem ist ja meist, wenn man so den hehren Entschluss fasst, ich lese jetzt mal von vorne bis hinten die ganze Bibel durch, dann bleibt man meistens spätestens im dritten Buch Mose stecken, weil das in einer Tour nur Regelungen und Gesetze und Vorschriften sind, die da gesammelt sind. Und das geht im vierten Buch Mose dann munter weiter. Und dann hört man meistens irgendwie auf, schlägt das Buch zu und sagt, das wird nichts. Dabei geht es tatsächlich dann hinterher im vierten Buch Mose auch interessant weiter. Mhm. Und da, das ist wahrscheinlich, diese vielen Regelungen am Anfang sind wahrscheinlich der Grund, warum man da dann gar nicht hinfindet als Leserin oder Leser.
Ja, das ist ja oft so, bei Büchern ja auch, also dass man irgendwie denkt so, oh, diese Landschaftsbeschreibung auf 30, 40 Seiten, wo bleibt die Handlung?
Ja, das Boot früher, ne, von hier Buchheim. Das habe ich mir als Jugendlicher mal ausgeliehen und habe dann auch gedacht, also wenn man die ganzen Beschreibungen von Wind und Wasser mal weglässt, ist das Buch aber gar nicht so dick wie mein. Wobei es ja darum gerade ging, auch zu zeigen, wie öde dieser U-Boot-Dienst dann da war und dass man eben auch wenig zu sehen kriegt und dadurch auch über die Zeit ein bisschen abstumpft. Das passiert beim Lesen dann tatsächlich auch.
Genau. Und dann ist halt blöd, man ist überblättert, verständlich auch, aber wenn man jetzt das Buch, weiß ich nicht, Leviticus, dann kommt man auf Numeri und so weiter und dann plötzlich stößt man wieder auf eine Geschichte, die ja eigentlich schon mal erzählt worden ist, nämlich die Wüstenwanderung, beziehungsweise.
Ja, die war ja auch ziemlich lang.
Die war lang, ja, wobei.
Unweilig.
Verschiedene Traditionsabschnitte, ja, das wissen wir ja heute, dass die fünf Bücher Mose auch nicht von hinten bis vorne so durchgeschrieben wie so ein Roman, sondern dass sich da eben bestimmte Textstellen finden aus verschiedenen Theologenschulen, die Dinge nochmal aufgegriffen haben, nochmal anders eingefügt haben, gedeutet haben und so. Und hier wird, also an dieser Stelle später nicht chronologisch, sondern inhaltlich eben nochmal auf die Wüstenwanderung sich bezogen, die eigentlich in Exodus beschrieben ist, ne, im zweiten Buch Mose.
Ja. Genau. Es ist schon drollig, dass im Vers 1, es beginnt damit, Israel brach auf vom Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt so ein bisschen die Wüstenwanderung im Kopf hat, dann gehen die Israeliten doch aus Ägypten raus und müssen durchs Schilfmeer durch. Ne? Mhm. Das ist doch, das Schilfmeer ist doch die Ecke, wo Mose die Wasser teilt, oder nicht?
Eigentlich schon, ja.
Ja, und jetzt gehen sie im Grunde wieder Richtung Schilfmeer wieder zurück. Also man irrt auch gerne so ein bisschen durch die Wüste offenbar damals. Das ist ja auch so, dass es nicht erklärbar ist, dass das Volk so lange in der Wüste unterwegs war. Es wird dann gesagt, dass Gott aufgrund eines Fehlers, da also einer Versündigung dann auch sagt, ihr müsst lange in der Wüste bleiben und sie dann immer wieder in die Irre führt. Und also die Wüstenwanderung hätte wesentlich kürzer sein können, wenn man direkt den richtigen Weg genommen hätte.
Ja, genau. Wobei man ja an dieser Stelle auch gut sehen kann, dass es auch gar nicht so sehr um Geografie, Historie, sinnvolle Abläufe geht, sondern ja die Wüstenwanderung auch eine Metapher ist, also ein Bild eigentlich dafür, was mit Menschen passiert, die sich einerseits in die Freiheit locken lassen sozusagen, also das, was sie hinter sich lassen, auch hinter sich lassen wollen und dann eben losziehen, aber auf diesem langen Weg eben merken, ach, doch alles nicht so super, haben wir uns ein bisschen leichter vorgestellt und so und dann eben auch entsprechend menschlich darauf reagieren.
Ne? Ja.
Nämlich mit Grummeln und Argwohn und so.
Mit Murren.
Ja, genau, Murren. Und hier steht so schön, ne? Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. So ein schönes Wort, wie du gerade drollig gesagt hast, ist verdrossen auch ein schönes Wort.
Ja, also man hatte die Schnauze voll, mal wieder. Ne? Und man spricht da im Alttestamentlichen ja sogar von einer Murrtheologie, weil es immer wieder kommt, dass das Volk in der Wüste unterwegs ist und murrt, weil es sich über etwas ärgert.
Genau, ist ja so ein geflügeltes Wort auch geworden, sich zurücksehen nach den Fleischtöpfen Ägyptens, wird ja heute so noch manchmal als Redewendung benutzt. Das heißt, man möchte sich verändern, man möchte raus, aus dem es einen gequält hat und kaum ist man auf dem Weg, sagt man sich, auch früher war aber alles schöner irgendwie.
Ja, Und da sind die relativ gut drin, ne? Die Israeliten. Es ist natürlich auch so, wenn man sich vorstellt, die waren lange unterdrückt in Ägypten als Sklaven und wenig selbstständig, mussten sich dann als Volk finden und sagten dann eben, wenn irgendwas ein bisschen komisch läuft, das passt uns nicht. Man sagt heute natürlich auch, es ist immer, wenn es den Menschen besser geht, dann fangen sie an zu meckern. Ne? Also Not lehrt beten, ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite, wenn es einem gut geht, dann meint man, man braucht das alles nicht. Dann kann man kritisieren und meckern und murren. Wenn ich mir so aktuell die Position von Kirche und Glauben in unserer Gesellschaft angucke, passt das ja ganz gut, hochaktuell.
Genau, oder dieses eben, ja, wir wollen uns verändern, dann machen wir uns auf den Weg einer Veränderung und dann merken wir, so easy ist das auch nicht und sagen dann, na, früher war alles besser und das, die gehen ja sogar so weit zu sagen, naja, die Sklaverei war besser, ja, wir hatten zwar keine Freiheit und so, wir konnten nichts entscheiden, waren für nichts verantwortlich, aber wir hatten auf jeden Fall genug zu essen und zu trinken, also, dass man so die Zeit verklärt, ne, aus der man aufgebrochen ist eigentlich, ne? Früher war das schöner. Ja, das ist jetzt noch
das Gott. Entschuldigung, ja.
Ja, ja. Das steht ja im Text. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir sterben in der Wüste? Ich glaube, die wollten raus, ne? Also das war
ja,
nicht
ja.
Da geht man los.
Aber dann braucht man einen Schuldigen. Und vor allen Dingen ist es jetzt so, sie hatten ja schon im zweiten Buch Mose mächtig gemeckert, dass es nichts zu essen gibt in der Wüste. Mhm. Und da hatte Gott das Manna geschenkt. Mhm. Also dieses Brot, was vom Himmel fällt. Man weiß nicht genau, es gibt verschiedene Theorien, was das sein könnte. Mhm. Auf jeden Fall wurden die Israeliten da von Gott durch eine ganz besondere, wundersame Speise ernährt. Da hatte Gott für gesorgt. Und jetzt kommen sie und sagen, es ist kein Brot und Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Also das Wunder Manna, was also die besondere biblische Wundernahrung des Volkes war, das hängt ihnen jetzt langsam auch zum Hals raus. Ist ja auch klar, wenn man jeden Tag immer das Gleiche isst, dass das irgendwann, man kann ja auch nicht jeden Tag nur Kuchen essen. Ich meine, manche schon. Aber
genau, weil dieses Mann hat ja seinen Namen, glaube ich, auch von diesem Manhu, was ist das denn?
Also ja, genau. Was ist das? Manhu, ja. Genau. Ja, und also da hatten sie eben gemurrt, wir haben überhaupt nichts zu essen und dann schenkt Gott Essen und jetzt sagen wir können dieses Essen nicht mehr sehen, bitte mal etwas mehr Abwechslung auf dem Speisezettel.
Kein Brot und Wasser hier, genau.
Ja, und da hast du vorhin in dem Vorbesprechen des Podcasts irgendwie schön gesagt, was sagtest du, Gott hakt aus oder?
Genau. Jetzt hat man diese murrenden Leute da und Gott, der rastet aus, ja, also wirklich. Mhm.
Also, wobei ich das despektierlich finde, aber es ist wirklich so. Was? Man kann sich da gut reindenken, dass Gott da wirklich sagt,
ja, genau. Ich frage das gar nicht, despektierlich, sondern ich finde, das ist eigentlich so, dass Gott, das kennen wir ja öfter mal, so ein bisschen, ein bisschen menschlich da so beschrieben wird, mit Emotionen. Das passt nicht, unser Bild vom Heiligen über alles schweben. Aber die hat jetzt diese Leute rausgeführt, denkt sie mal, der sagt doch, seid ihr alle bekloppt geworden oder was? Was wollt ihr überhaupt? Und die Reaktion ist natürlich echt auch ein bisschen heavy, weil, jetzt statt einfach zu sagen, na komm, Gott stellt das nicht so an oder so, schickt er Schlangen, die bissen das Volk. Und viele starben. Also das ist ja schon ein bisschen krass von Gott jetzt irgendwie, finde ich.
Mm, ja, und das ist ja auch nichts zu essen in dem Fall, sondern eher im Gegenteil. Schickt er jetzt was beißt und was tötet und feurige Schlangen, viele sterben. Und ja, da geschieht ein Umdenken allenthalben anscheinend. Denn da kommen die dann ganz schnell wieder zu Mose und sagen, na, wir haben wohl Mist gebaut, also wir haben gesündigt. Wir hätten nicht gegen Gott und gegen dich reden sollen. Könnt ihr die Schlangen wieder wegnehmen?
Ja, genau. Aber ich habe so gedacht, weißt du, feurige Schlangen, ne, die gibt's ja gar nicht. Also ich glaube, in der Wüste gibt's schon gefährliche Tiere auch, vielleicht auch Schlangen tatsächlich. Aber so dieses Bild, ne, so feurige Schlangen, die jetzt überall reinbeißen, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Symbol, was einen so sticht und piekst, wenn man so in dieser Phase der Unzufriedenheit ist und merkt, man kommt aber mit diesen Motzen auch nicht weiter und wahrscheinlich sticht man sich sogar selber ein bisschen. Also das ist ja irgendwie so ein Gefühl von, es wird immer schlimmer und ich komme nicht mehr klar. Also ich will damit sagen, das Ganze muss ja nicht eine historische Geschichte sein. Es könnte auch ein bisschen Bild sein. Also, dass man halt gebissen wird, wird von diesen feurigen Schlangen, die überall um einen herum sind, einen attackieren, hinterrücks.
Wobei das ja auch wirklich fies sein kann in der Wüste. Also ich erinnere mich an so einen Vorfall, als ich da seinerzeit vor vielen Jahren mal mit einer Reisegruppe in Israel war. Da haben wir in so einem Zelt, also es war so ein Beduinenzelt, es war aber eher so für Touristen aufgebaut, in der Wüste gesessen, da lagen eben Teppiche auf dem Boden und dann so überall Kissen und da sollten wir uns nett hinsetzen. Da war so ein hatten sie so einen Kohlenherd aufgebaut und haben dann einen Tee gekocht für alle und dann saßen wir da, haben diesen süßen Tee getrunken und da begab es sich, dass also so etwa einen Meter neben dem Lager eine ziemlich große Schlange entlang robbte und wir dann alle ziemlich entsetzt waren, weil wir, also erstmal hast du ja jetzt in Deutschland nicht so viel Erfahrung mit Schlangen normalerweise. Wir wussten also nicht, ist die giftig, ist die gefährlich, wie auch immer. Zum anderen hätte die ja auch genauso gut in unseren Kissen sitzen können. Das wäre kein großer Unterschied gewesen, denn wir saßen ja auf dem Boden. Und das war dann schon eine ziemlich heftige Erfahrung für uns. Also der Busfahrer hat sie dann beseitigt. Das war nicht so schön, aber sie war dann weg. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du da, dass es da plötzlich so eine Schlangenplage gibt und also fiese, also giftige Schlangen, die vielleicht feuerrot sind oder irgendwie so sehr schnell sind, sehr, sehr zackig sich bewegen, dass die da überall im Lager überall drin sitzen, das stelle ich mir äußerst unangenehm vor.
Natürlich, das knüpft ja auch an, glaube ich, an der Erfahrung wirklich der Menschen, genau wie du es geschrieben hast, in realen Erfahrungen. Aber trotzdem, glaube ich, ist das ein Symbol dafür, wenn du so unzufrieden bist und denkst, früher war alles besser, ist einfach immer mehr Dinge. Du siehst, glaube ich, die Welt immer schlechter. Es kommen immer mehr Dinge. Du verlierst immer mehr so deinen Mut, immer mehr so, denkst, vielleicht habe ich mir das selber eingebrockt und so. Also man wird, glaube ich, auch attackiert von vielen Dingen von außen, die an denen stirbt man zwar nicht, aber es quält einen einfach sehr. Und es ist so ein bisschen, ob man nicht mehr weitergehen kann, weil man auch nicht weiß, was ist der nächste Schritt. Und es gibt ja auch viele Hindernisse. Wenn man aufgebrochen ist aus alten Situationen, der Weg in ein neues Land, in eine neue Zukunft, in einen neuen Lebensabschnitt, ist ja auch oft schwer und ist ja mit vielen Steinen, Schlangen, Rückschlägen gepolstert und so weiter. Und wenn dann noch diese Unzufriedenheit da ist und man sagt, früher war alles schlimmer, besser, früher war alles besser, dann wird das noch schlimmer, finde ich. Dann verstärkt sich das eben noch.
Ja. Genau. Und Gott antwortet auch tatsächlich dieser Bitte, also bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Mose bittet und Gott sagt zu Mose, ganz merkwürdiger Text, ja, mach dir eine eherne, also irgendwie eine eiserne Schlange, eine metallene Schlange und richte sie an einer Stange auf. Und wer gebissen ist und diese Stange anguckt oder diese Schlange anguckt, der soll leben. Also ein Denkmal, das jetzt aufgestellt wird und wenn man drauf guckt, wenn man sich drauf bezieht, dann bleibt man am Leben.
Genau, und dieses Denkmal heißt ja in diesem Fall eigentlich, denk daran, ja, besinne dich darauf, dass Gott dich nicht einfach in die Wüste geschickt hat, sondern dass der es gut mit dir meint, dass er mitgeht und dass es so gut kommen kann. Ne?
Ja. Und man weiß ja nicht so genau, wo denn diese Tradition dieser Schlange an dem Stab herkommt. Also es gibt schon vorher bei Mose diese Geschichte, als er noch in Ägypten ist, als er dann sagt, also wenn ich da zu den Ägyptern gehe, die glauben mir doch gar nicht. Ne? Und dann sagt Gott, nimm hier diesen Stab und dann wird der Stab zur Schlange und dann wird die Schlange wieder zum Stab. Und als er das dann am Hof macht, da können die ägyptischen Priester das auch. Die können auch Schlangen, also aus dem Stock eine Schlange machen und wieder umgekehrt. Da scheint es irgendwie so eine Tradition gegeben zu haben, die aber irgendwie nicht so richtig greifbar bleibt in der Bibel. Also es sind diese Schlange am Stab wird erwähnt. Wir denken vielleicht auch an den Äskulapstab der Medizin. Wo es genau herkommt, da streiten sich die Gelehrten. Auf jeden Fall ist es eben so, dass diese Schlange da aufgerichtet wird. Ich habe übrigens vor Tage erst so eine gesehen. Weißt du wo?
So eine Schlange?
Mhm.
Nee.
Eine eherne Schlange aufgerichtet an einem Stück Holz als Denkmal. Und zwar in vollem Bezug auf diesen Bibeltext sicherlich.
Ja?
Ja, und zwar auf dem Kirchhof von der katholischen Kirche bei euch beiden um die Ecke.
Echt?
Ja, als wir da zu Besuch waren, haben meine Frau und ich einen Spaziergang gemacht und da vor der Kirche, da steht so ein Ding.
Guck mal, du kennst dich besser aus als ich, was keine Kunst ist. Ich kenne mich hier gar nicht aus.
Ja, du bist ja nur am Arbeiten.
Naja, genau. Am Rausfahren und Reitfahren in das Dorf, genau.
Ja, ja.
Gut, aber die Pointe ist der Geschichte. Wie gesagt, ist ein bisschen mythologisch, ein bisschen menschlich in Gottes Reaktion und so, aber die Pointe ist ja eigentlich, dass diese Schlange aufgerichtet wird und Gott im Grunde genommen ja dafür sorgt, dass man am Leben bleibt, und das ist eine Erinnerung daran, dass Gott ja eben nicht den Menschen in die Irre führen will, in die Wüste führen will, wo er verhungert und möglicherweise vom Glauben abfällt deshalb, sondern dass Gott ja eigentlich will, dass wir die Hoffnung auf ihn setzen. Das hat das Reminiszere, das Denkmal daran, was Gott für dich getan hat.
Ja, und denk mal daran, du bist eigentlich ursprünglich mit deiner Nörgelei schuld gewesen. Ich lasse dich trotzdem nicht sterben. Und so gibt es dann jetzt ja auch viele kluge Köpfe, die dann sagen, und so wird diese Schlange, die da aufgerichtet wird am Holz, natürlich auch zu einer Allegorie für Jesus, der dann am Karfreitag am Kreuz aufgerichtet wird, und wer das Kreuz ansieht, sozusagen, wer auf Jesus vertraut, bleibt am Leben.
Mhm.
Das ist natürlich ein schönes Bild, um so ein bisschen zu verstehen, worum es da geht. Mhm. Ob es tatsächlich jetzt inhaltliche Zusammenhänge gibt, wage ich so ein bisschen anzuzweifeln, aber es ist ein schöner Bezug, finde ich, das sich deutlich zu machen. Das ist letztlich im Sterben von Jesus vom Zusammen her ganz ähnlich.
Genau. Ich glaube auch, das ist ein bisschen konstruiert, aber es ist schön, wenn man diese Parallelitäten sucht, weil du sagst, die Aussage ja sicherlich genau das Gleiche, interessanterweise, ist, genau.
Mhm. Ja, und insofern sagen wir mit unserem Podcast heute Denkmal.
Genau. Denkmal an die Dinge. Also das ist wirklich interessant und finde ich auch eine Aufgabe. Gerade wenn wir in so einer Stimmung sind vielleicht, dass wir ein bisschen murren und sagen, vor ein paar Jahren war alles besser und dies und das, manches war es vielleicht auch besser, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, dass man sich vor allem daran erinnert, was Gott alles Gutes getan hat in den Jahren, die wir leben, wie oft wir behütet worden sind, wie oft wir beschützt worden sind, wie oft wir neuen Mut bekommen haben, wie oft wir durch Wüstenzeiten hindurchgegangen sind, ohne dort zu verdursten und zu verhungern, auch seelisch nicht, sondern eben tatsächlich bewahrt worden sind. Und das ist gut daran zu denken, ja. Reminiszer. Ja. Genau.
Genau. Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Wir haben schon wieder die Zeit. Reicht vorn und hinten nicht wieder für alles, was wir sagen wollten. Wir wollten noch über ganz andere Themen sprechen, aber die Zeit reicht nicht.
Ja, wir können wir ein andermal machen. Podcast. Wir können ja noch die nächsten 100 Jahre das Internet füllen mit Gedanken.
Solange uns noch irgendjemand zuhört. Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr was zu sagen habt oder was zu schreiben habt, gerne. Und ansonsten überlasse ich doch meinem alten Kumpel Lars das Schlusswort.
Bleibt behütet. Ciao.
Tschüss.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.